Brené Brown: Verletzlichkeit macht stark. Wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden. Wir alle können uns an Situationen erinnern, in denen wir vor lauter Scham am liebsten im Boden versunken wären. Wenn wir uns schämen, überrumpeln uns eine ganze Reihe von negativen Gefühlen und Selbstzweifeln. Deshalb sind diese Situationen auch so einprägsam. Die gute Nachricht dabei ist, sich zu schämen ist ganz natürlich. Jeder tut es. Die schlechte? Hinter diesem Gefühl steckt eine starke, destruktive Kraft, die unser Leben tiefgehender beeinflussen kann, als wir manchmal ahnen. Doch Scham hat einen unerwarteten Gegenspieler, die Verletzlichkeit. Oft als Zeichen von Schwäche verpönt, legt uns Verletzlichkeit die Werkzeuge in die Hand, die wir brauchen, um die Scham und ihre negativen Effekte aus unserem Leben zu tilgen und zu uns selbst, zu größerer Motivation und zu mehr Zufriedenheit zu finden. Die Blinks zu Verletzlichkeit macht stark erklären dir, woher unser Schamgefühl kommt, warum Verletzlichkeit die bessere Alternative bietet und was für Anwendungsmöglichkeiten sich ergeben, wenn du dich vom Schamgefühl löst und eine neue Verletzlichkeit in dir entdeckst, im Beruflichen wie im Privaten. Blink Nummer 1: Sich zu schämen ist menschlich und dennoch schadet es uns. Jeder von uns hat sich schon einmal geschämt. Wir wissen, dass unser Schamgefühl mit dem zu tun hat, was andere über uns denken und wie wir dies in Beziehung zu uns selbst setzen. Aber tatsächlich verbirgt sich dahinter noch viel mehr. Scham hängt mit einem menschlichen Grundbedürfnis zusammen, demnach Beziehungen, Liebe und Zugehörigkeit. Wir sind soziale Tiere. Gesellschaft von anderen ist für uns lebensnotwendig. Schon bei unseren steinzeitlichen Vorfahren drehte sich alles darum, Teil einer Gruppe zu sein. Wer dazugehörte, konnte Hilfe im täglichen Überlebenskampf und Schutz vor Angreifern erwarten. Wenn wir hingegen sozial abgeschottet sind, leiden wir darunter. Und wie Neurowissenschaftler bewiesen haben, verstärken chemische Vorgänge in unserem Gehirn diesen Schmerz sogar noch. Hier kommt Scham ins Spiel. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir der Erfüllung unserer sozialen Bedürfnisse nicht würdig sind, beginnen wir uns zu schämen. Wer wir sind oder was wir tun, reicht dann unserer Ansicht nach für Liebe und Beziehungen nicht aus. Wir haben das Gefühl, sie nicht verdient zu haben. Dieses Selbstbild kommt zustande, wenn wir nicht mehr davon ausgehen, als Mensch einen grundsätzlichen, unbedingten Wert zu haben, sondern diesen an bestimmten Kriterien messen, die wir zu erfüllen haben. Ein gutes Beispiel für diesen Zusammenhang von Selbstwertgefühl und Scham liefern uns solche Situationen, in denen wir anderen etwas von uns Geschaffenes präsentieren, also zum Beispiel einen selbstgeschriebenen Text oder ein selbstgemaltes Bild. Wenn wir etwas produzieren, machen wir oftmals unbewusst unseren Selbstwert an dem Wert des Produkts fest und beziehen dementsprechend Kritik daran auch auf uns selbst. Wir sind nicht in der Lage, unseren Selbstwert davon zu trennen und fürchten uns deshalb vor Kritik und Ablehnung. Kommt es aber zu genau dieser Zurückweisung, empfinden wir Scham. Scham ist ein sehr schädliches Gefühl. Aus Angst vor der Scham scheuen wir uns oft, etwas überhaupt zu versuchen und kapseln uns so immer mehr ab. Weil wir befürchten, zur Zielscheibe von Kritik zu werden und dann unserer Scham ausgeliefert zu sein, halten wir uns lieber von vornherein zurück und beobachten das bunte, aufregende Leben anderer unbeteiligt aus sicherer Distanz. Die Autorin fand in ihren Studien unter anderem heraus, dass Schamgefühl uns auch den Glauben daran nimmt, dass wir uns selbst und unsere Leistungen verbessern können. Der wissenschaftliche Konsens besagt: Scham wirkt sich negativ und destruktiv auf unser Leben aus und hat keine nachgewiesenen positiven Effekte. Sich ab und zu schämen ist zwar natürlich, dass sich dieses Gefühl aber so massenhaft in unserer Gesellschaft ausgebreitet hat, ist alles andere als selbstverständlich. Wie konnte es dazu kommen? Blink Nummer 2: Eine Kultur des ständigen Vergleichs lässt unser Selbstwertgefühl noch weiter sinken. Die sozialen Medien sind ein unerschöpfliches Buffet an gefundenem Fressen für Neider aller Art. In unseren Online-Profilen drapieren wir uns bereitwillig und so appetitanregend wie möglich auf dem Präsentierteller und garnieren das Ganze mit unseren schönsten Urlaubsfotos, der gigantischen Zahl unserer Facebook-Freunde und dem letzten großen Sprung auf der Karriereleiter. Jeder kann unser Leben so mitverfolgen und unsere Abenteuer und Erfolge beneiden. Wechseln wir die Perspektive, schlägt dies allerdings schnell in ein Gefühl von Mangel um. Wenn wir uns beispielsweise den Helikopterflug oder die hippe neue Loftwohnung anderer Leute anschauen, meinen wir oft, dass unser Leben doch im Vergleich fade und spießig ist. Wir leben in einer Kultur der unendlichen Möglichkeiten und sehen uns so ständig mit der Angst konfrontiert, selbst nicht genug zu sein oder zu leisten. Dass die Massenmedien uns dauerhaft mit furchtbaren Nachrichten über Pleiten, Kriminalfälle, Naturkatastrophen und Terroranschläge bombardieren, kommt erschwerend hinzu. Denn dadurch glauben wir zu wissen, dass nicht einmal das vermeintlich Wenige, das wir bislang erreichen konnten, sicher ist. Statt die Berichterstattung über solche Ereignisse angemessen zu verarbeiten und zu begreifen, dass sie uns mit einer Wahrscheinlichkeit treffen, die geringer ist als ein Lottogewinn, reagieren wir unbewusst mit der Furcht vor Unglück und Knappheit. Der drohenden Knappheit versuchen wir damit entgegenzuwirken, dass wir immer mehr haben und erreichen wollen. Dieser Logik nach bewahrt uns die Anhäufung von Gütern und Erfolgen vor Unglück. Leider ist das jedoch pure Illusion. Und trotzdem können wir dieses Verhalten in allen noch so kleinen Teilen unserer Gesellschaft beobachten. In Familien, am Arbeitsplatz, in Schulen. Die Kultur der Unersättlichkeit schafft einen Teufelskreis von sozialem Vergleichswahn, Scham und Abkapselung. Wir tendieren dazu, uns mit anderen zu vergleichen, allzu oft sogar mit Personen, die schier unerreichbare Standards vorgeben. Hollywood-Stars, Models, Millionäre oder auch das Bild von unserer eigenen Person vor einigen Jahren, nostalgisch verherrlicht und weit weg von der damaligen Realität, machen es uns unmöglich, im Vergleich ähnlich gut oder gar besser abzuschneiden. Wenn es unser Ziel ist, auszusehen wie ein Unterwäschemodel, brauchen wir gar nicht erst mit dem Fitnessprogramm anzufangen, weil wir es sowieso nie so weit bringen werden. Daraus resultiert dementsprechend ein Gefühl der Scham, weil wir glauben, nicht zu genügen und daher zwischenmenschlichen Beziehungen unwürdig zu sein. Wir isolieren uns und geben unseren Drang nach Verbesserung auf, weil wir scheinbar ohnehin nie gut genug sein können. Diese Dynamik hat eine enorme zerstörerische Kraft und hinterlässt bei uns ein Gefühl der Wertlosigkeit. Aber können wir uns aus diesem Teufelskreis befreien? Blink Nummer 3. Verletzlichkeit ist keine Schwäche, sondern der harte Kern aller Gefühle. Die meisten Menschen würden Verletzlichkeit nicht unbedingt positiv bewerten. Sie ist für uns mit Scheitern, Versagen, Weichlichkeit und Enttäuschung verknüpft. Wir haben gelernt, dass Erfolg und Stärke wichtiger sind als ein Draht zu unseren Gefühlen. Wenn wir uns aber darauf einlassen, einmal genau hinzuschauen, was Verletzlichkeit ausmacht, kommen wir zu ganz neuen Schlüssen. Doch was heißt es eigentlich, verletzlich zu sein? Zunächst einmal ist Verletzlichkeit nichts Gutes oder Schlechtes, sondern bedeutet vor allem, überhaupt etwas zu fühlen. Wer aufrichtig fühlt, öffnet sich zwangsläufig anderen und macht sich verletzbar. Das ist bei Angst oder Trauer der Fall, aber auch unsere positiven Gefühle wie Liebe, Freude, Empathie und Kreativität basieren auf Verletzlichkeit. Die Autorin stellt deswegen die folgende Definition auf: Verletzlichkeit bedeutet Ungewissheit, Risiko und emotionale Entblößung. Wenn wir beispielsweise jemanden lieben, können wir uns niemals vollkommen sicher sein, dass wir von dieser Person ebenso zurückgeliebt werden. Wir begeben uns also in einen Zustand emotionaler Entblößung. Zu lieben heißt, verletzlich zu sein. Und so verhält es sich im Prinzip auch mit jedem anderen Gefühl, das wir offen ausleben. Sich verletzlich zu machen, ist letzten Endes ein Zeichen von Mut und nicht von Schwäche. Wir setzen uns einem Risiko aus, nämlich dem, kritisiert oder zurückgewiesen zu werden, und geben nicht schon angesichts der Möglichkeit des Scheiterns auf. Das erfordert einiges an Stärke. Die Autorin selbst litt beispielsweise unter enormem Lampenfieber, wenn sie ihre Forschungsergebnisse öffentlich präsentieren sollte. Dass sie trotzdem nicht davor zurückschreckte, zeugt vom Mut, die eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren und nicht von Schwäche. Was wir verstehen müssen, ist, dass alle unsere positiven Gefühle darauf basieren, verletzlich zu sein. Wenn wir uns also nach Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen sehnen, müssen wir uns mit unserer Verletzlichkeit arrangieren. Sobald das geschehen ist, können wir daraus sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben großen Nutzen ziehen. Blink Nummer 4. Verletzlichkeit verbessert unsere Beziehung zu anderen und zu uns selbst. Wir sehen Verletzlichkeit also oft als etwas Negatives, gegen das wir ankämpfen müssen, obwohl das tatsächlich weder möglich noch nötig ist. Wenn wir lernen, richtig mit Verletzlichkeit umzugehen, profitieren wir von ihr in allen Bereichen unseres Lebens. Uns emotional zu öffnen, unsere Gefühle und Meinungen zu teilen und empathisch zu sein, ermöglicht es uns, eine tiefe Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Denn ob wir vor unseren Freunden zugeben, dass wir beim Horrorfilm doch mehr Angst hatten, als wir behaupteten, oder unserem Partner zeigen, wie sehr wir unter dem Tod unseres Hamsters leiden, sie reagieren in der Regel positiv mit Mitgefühl und auch mit größerer Offenheit ihrerseits. Diese Win-Win-Situation lässt sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Wir können an uns arbeiten und uns verbessern, indem wir Risiken eingehen und uns trauen, unsere Ideen offen in den Raum zu stellen. Auch auf die Gefahr hin, dass die anderen sie möglicherweise kritisieren. Denn wenn wir immer nur das machen, worin wir schon gut sind, können wir zwar nicht scheitern, verlieren aber auch die Chance, neue Erfahrungen zu machen und daran zu wachsen. Wer nicht scheitert, kann auch nichts Neues lernen. Akzeptieren wir unsere Verletzlichkeit hingegen nicht, kann das negative Konsequenzen haben. Eine psychologische Studie zeigte etwa, dass diejenigen, die glaubten, Werbung habe auf sie keinen Einfluss, tatsächlich am anfälligsten dafür waren. Das heißt, dass wir anfälliger für etwas werden, wenn wir uns unserer Anfälligkeit nicht bewusst sind. Anders ausgedrückt, je stärker wir unsere Verletzlichkeit leugnen, desto verletzlicher werden wir. Wir können gegen sie nicht ankämpfen und wir müssen es auch gar nicht. Bei gezieltem Einsatz, zum Beispiel im sozialen Umfeld, hilft uns Verletzlichkeit viel mehr, als dass sie uns schadet. Ganz im Gegensatz zur Scham, die in uns aufkommt, wenn wir uns gegen unsere Verletzlichkeit zu wehren versuchen. Um diese zu akzeptieren, müssen wir uns zuallererst von unserem Schamgefühl trennen. Blink Nummer 5. Reden wir offen über unsere Scham, verliert sie ihre destruktive Kraft. Oh nein, wie peinlich! Wir alle kennen die Situationen, in denen wir am liebsten im Boden versinken würden, um abschätzigen Blicken und unterdrücktem Gelächter zu entgehen. Aber oftmals ist das Schamgefühl an sich viel schlimmer als das, wofür wir uns schämen. Wie vermeiden wir also den Schamreflex? Die Scham zieht die Macht, die sie über uns ausübt, aus ihrer Unaussprechlichkeit. Je weniger wir uns darüber austauschen, dass wir uns schämen, desto größer wird der Einfluss, den das Gefühl auf unser Leben hat. Um uns zu schämen, brauchen wir nicht einmal die Reaktion anderer Menschen, denn meistens sind wir selbst unser strengster Kritiker. Manchmal malen wir uns zum Beispiel schon lange vor einer Präsentation aus, was die Kollegen an unserem Foliendesign auszusetzen haben werden, für dessen Verbesserung uns die Zeit gefehlt hat. Diese Gedanken berauben uns unserer Motivation und verhindern, dass wir unsere Arbeitsergebnisse zufrieden und selbstsicher vorstellen. Wenn wir uns jedoch bewusst mit unserer Scham auseinandersetzen, werden wir nachsichtiger mit uns selbst und geraten durch vermeintlich beschämende Ereignisse nicht mehr gleich ins Wanken. Die Lösung für mehr Widerstandsfähigkeit gegen Schamgefühle ist einfach. Wir müssen darüber reden. Je öfter wir unsere Scham thematisieren, desto weniger anfällig werden wir. Andere können unsere Emotionen besser nachvollziehen, wenn wir offen darüber sprechen. In unserer Präsentation können wir beispielsweise der möglichen Kritik an den Folien begegnen, indem wir darauf hinweisen, dass wir uns der mangelnden Ästhetik bewusst sind und sie uns durchaus unangenehm ist, wir uns aber in Anbetracht der knappen Zeit auf die inhaltlichen Aspekte konzentriert haben und hoffen, dass unsere Kollegen das Gleiche tun. Wir alle kennen die Erleichterung, die sich in uns breit macht, wenn wir uns anderen gegenüber öffnen und diese mit Verständnis und Empathie reagieren. Wir besiegen Schamgefühl also am schnellsten, indem wir es offen ansprechen. Dies ist allerdings nur der erste Schritt auf dem Weg, die eigene Verletzlichkeit zu akzeptieren. Blink Nummer 6. Zufrieden werden wir nur, wenn wir unsere Verletzlichkeit offenlegen. Es ist nichts Ungewöhnliches, immer mehr besitzen und sich immer weiter verbessern zu wollen. Dahinter steckt nicht nur ein grundsätzliches gesellschaftliches Wetteifern, sondern auch die Hoffnung, sich durch Erfolg, Reichtum und Beliebtheit vor Leid und Enttäuschung zu schützen und nicht mehr verletzlich zu sein. In Wahrheit aber können wir Verletzlichkeit nicht überwinden, sondern sie nur vor anderen und vor uns selbst verstecken. Dabei gaukeln wir uns vor, dass wir auf alles Schlechte vorbereitet seien und keine Gefahr eingingen, verletzt zu werden. Perfektionismus zum Beispiel ist ein solches Verhalten. Wir arbeiten unentwegt darauf hin, alles perfekt zu machen, um so die Möglichkeit des Scheiterns auszuschließen und setzen uns damit immer stärker unter Druck. Zufriedenheit mit uns und unseren Leistungen bleibt jedoch ein unerreichbares Ziel. Auf Dauer macht uns das krank. Schwere Krisen, Burnout oder der Versuch, die Verletzlichkeit letztlich mit Alkohol, Drogen oder Ähnlichem zu betäuben, können die Folge sein. Wenn wir hingegen von unserer Angst davor, niemals allem gerecht zu werden, ablassen und verstehen, dass wir genügen, wie wir sind, nehmen wir auch die Masken ab, die unsere Verletzlichkeit versteckt haben. Dann können wir uns endlich für Kritik öffnen, ohne sie auf unsere gesamte Person zu beziehen. Anstatt weiter zwanghaft zu versuchen, alles perfekt zu machen, sind wir nun bereit zu zeigen, in welchen Bereichen wir Unterstützung benötigen und profitieren von der konstruktiven Kritik, die uns daraufhin entgegengebracht wird. Haben wir diese umgesetzt, helfen uns die positiven Reaktionen, endlich zufrieden mit uns zu sein und stolz auf das, was wir geschafft haben. Mit dem Wissen, dass Kritik oder Scheitern uns nicht weniger wertvoll machen, können wir unsere Verletzlichkeit in vollem Maße akzeptieren. Wir brauchen keine Masken mehr, hinter denen wir uns und unsere Emotionen verbergen, denn wir wissen, dass sie uns viel mehr schaden, als sie uns nützen. Haben wir sie abgelegt, erkennen wir klarer, wer wir sind und können dies auch unseren Mitmenschen offener zeigen. Blink Nummer 7. In der Arbeits- und Bildungswelt wirkt Scham besonders kontraproduktiv. Unsere Gesellschaft ist geradezu besessen von Erfolg und Leistung. Angestellte müssen ein gewisses Pensum an Verkäufen abschließen, um Prämien zu erhalten. Einige Lehrer lesen nach einer Klassenarbeit laut die Noten aller Schüler vor und Universitäten halten nur für die besten Bachelor-Absolventen Studienplätze im Master bereit. Wer nicht mithalten kann, muss dafür mit seiner Scham kämpfen. Ironischerweise führt dieses Gefühl dazu, dass wir dann noch weniger leisten können. Scham führt zunächst einmal zu Abkapselung. Wenn wir in einem Umfeld arbeiten oder lernen müssen, in dem Scham als Druckmittel verwendet wird, können wir uns unserer Arbeit irgendwann nicht mehr emotional angemessen widmen, weil wir unsere Umgebung ausblenden. Wenn wir uns am Arbeitsplatz häufig schämen, arbeiten wir vermutlich nicht mehr so motiviert, wie wir das unter anderen Umständen könnten, und trennen uns möglicherweise irgendwann von diesem Arbeitsumfeld. Diese Art von Abkapselung ist eine enorme Bedrohung für Kreativität, Innovation und Lernerfolge. Scham schadet also jedweder Art von Arbeits- oder Lerneinrichtung. Wenn wir an einem Projekt teilnehmen, egal ob in der Schule, der Universität oder im Job, müssen wir in unserer Aufgabe aufgehen, um kreative Ideen zu liefern oder innovative Lösungen zu finden. Desinteresse und Phlegmatismus, typische Begleiterscheinungen von Abkapselung, hindern uns daran, solche Leistungen zu vollbringen und verbauen uns die Möglichkeit, überhaupt etwas Neues zu lernen und wertvolle Erfahrungen zu machen. Aber kein Ort der Bildung oder Arbeit funktioniert ohne Kreativität, Innovation und Lernerfolge. Tatsächlich sind Schulen inhärent mit Kreativität verknüpft, weil uns unser Bildungssystem beibringen soll, selbstständig zu denken, Fragen zu stellen, Antworten zu finden und Ideen zu entwickeln, kurzum, kreativ zu sein. Auch in der Wirtschaft gilt Innovation als treibende Kraft in Unternehmen. Ob es nun darum geht, neue Produkte zu entwickeln oder alte neu zu erfinden, um sie an dem sich stetig wandelnden Markt anzupassen. Ohne solche Innovationen wäre ein Unternehmen verloren. Es ist offensichtlich, dass Scham in unseren Unternehmen, Universitäten und Schulen großen Schaden anrichtet. Die Verantwortlichen müssen sich darum kümmern, die Kultur der Scham in ihrem Einzugsbereich abzubauen und ihr den Nährboden zu nehmen. Blink Nummer 8. Wer Verantwortung trägt, sollte Verletzlichkeit anerkennen und eine Schamkultur unterbinden. Wenn es darum geht, Verhaltensmuster in einer Gesellschaft zu verändern, muss der erste Schritt immer von ihrem kleinsten Teil ausgehen, dem Individuum. Das können einflussreiche Angestellte oder Mitarbeiter sein, Lehrer oder Eltern. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, Verletzlichkeit als Mittel gegen Scham in unserer Gesellschaft zu etablieren. An fast jedem Arbeitsplatz und jeder Bildungseinrichtung gibt es Anzeichen für eine Kultur der Scham. Ein Beispiel dafür sind öffentliche Vergleiche von Erfolgsraten im Büro. Die Autorin beruft sich dabei auf einen Fall, in dem diejenigen, die unterdurchschnittliche Raten vorwiesen, aus Scham in eine andere Abteilung wechseln mussten. Eine Kultur des Selbstwertes und der offenen Anerkennung von Verletzlichkeit kann effektiv gegen eine solche Schamkultur wirken. Und das fängt erst einmal im Privaten an. Wenn wir lernen, Verletzlichkeit in unserem Privatleben gezielt und wirksam einzusetzen, hält uns bald auch nichts mehr davon ab, das auch im beruflichen Umfeld zu tun. Um im Großen etwas zu verändern, sind, besonders in der Berufswelt, diejenigen mit Einfluss und Verantwortung gefragt. Sie müssen Verletzlichkeit in den Unternehmen und Institutionen etablieren, um Bildung und Arbeit wieder menschlich zu machen. Wenn wir selbst in einer solchen Position aktiv sind, haben wir vermutlich auch mehr Möglichkeiten als unsere Angestellten, die Verhaltensmuster in unserem Umfeld entscheidend zu prägen. Es ist im besten Interesse des ganzen Unternehmens, Scham auf allen Ebenen entgegenzuwirken und sie durch Verletzlichkeit und emotionale Offenheit zu ersetzen. Wenn eine Person von hohem Rang sich öffnet, schafft das eine ganz andere Atmosphäre. Verletzlichkeit wird dann nicht mehr abschätzig beurteilt, sondern gezielt genutzt, um das Arbeitsumfeld zu verbessern. Arbeit, Schule, Universität, überall kann Schamgefühl und Abkapselung Schaden anrichten. Überall kann aber auch eine Kultur des Selbstwertes und der Verletzlichkeit geschaffen werden, um den Schaden zu bekämpfen. Vor allem sollten wir eine der kleinsten Einheiten unserer Gesellschaft dabei nicht außer Acht lassen: die Familien. Im Rahmen des Diskurses zu Verletzlichkeit müssen wir daher unser Augenmerk auch auf die Erziehung richten. Blink Nummer 9. Damit Kinder ohne Scham und mit Selbstwert aufwachsen, sollten wir ihnen Verletzlichkeit vorleben. Wir alle wollen für unsere Kinder nur das Beste. Wenn wir uns wünschen, dass sie ein erfülltes Leben führen, das reich an zwischenmenschlichen Beziehungen ist, müssen wir ihnen auch beibringen, was es mit Selbstwert und Verletzlichkeit auf sich hat. Für Kinder ist Scham ein Trauma. Wenn wir in jungem Alter beschämende Erfahrungen machen, kann sich das nicht nur auf unsere Kindheit, sondern auf unser ganzes Leben auswirken. Jeder von uns kann sich an den einen oder anderen Vorfall dieser Art in seiner Kindheit erinnern und sich vermutlich auch erstaunlich schnell wieder so in diese Situation hineinfühlen, als stünde er noch immer mittendrin. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es sich dabei um eine traumatische Erfahrung handelt. Das Gegenteil von Scham, das Gefühl, etwas wert zu sein, basiert auf Liebe und Zugehörigkeit. Die Familie, in der bedingungslose Liebe und Zugehörigkeit bestenfalls zu Hause sind, sollte der Ort sein, an dem wir wirklich wir selbst sein können. Wenn wir unseren Kindern ein starkes Selbstwertgefühl mit auf den Weg geben wollen, sollten wir sie wissen lassen, dass sie genau so wunderbar sind, wie sie eben sind. Unsere eigenen vier Wände sollten für sie deshalb eine Umgebung ohne Scham darstellen. Es wird ihnen leichter fallen, sich selbst zu lieben, wenn sie von ihren Familien geliebt werden. Deswegen müssen wir unseren Kindern Schamresistenz beibringen, indem wir sie ihnen vorleben und uns selbst nicht abkapseln. Eine gesunde Atmosphäre für gelungene Erziehung entsteht nur dann, wenn wir selbst mit gutem Beispiel vorangehen, anstatt bloß Werte zu predigen, an die wir uns selbst nicht halten können oder wollen. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, für unsere Kinder ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich nicht schämen müssen und sich verletzlich zeigen dürfen. Wenn wir selbst aber unseren eigenen Wert nicht anerkennen, werden unsere Kinder auch ihren Wert nicht sehen können. Die Prinzipien von guter Erziehung, Einsatz zu zeigen und eine Kultur des Selbstwertes zu schaffen, sind dabei nur ein Teil der Rechnung. Wir müssen auch lernen, uns selbst zu lieben, um auch von anderen geliebt zu werden. Und wenn wir verletzlich sind, entstehen Verbindungen mit anderen. Wenn wir diese Grundsätze jeden Tag umsetzen, werden wir und alle um uns herum davon profitieren und ein Leben führen können mit tiefergehenden Beziehungen, mehr Motivation und mehr wertvoller Verletzlichkeit. Danke, dass du dir die Blinks zu »Verletzlichkeit macht stark«, wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden, von Brené Brown angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Wir müssen lernen, uns selbst bedingungslos zu lieben und unseren Selbstwert nicht mehr an Erfolgen und Taten festzumachen. So können auch Kritik und Scheitern uns nichts mehr anhaben und wir wagen es, Verletzlichkeit zu zeigen, uns anderen gegenüber emotional zu öffnen und damit den Grundstein für tiefere zwischenmenschliche Beziehungen und Veränderungen in unserem privaten und beruflichen Leben zu legen. Was du konkret umsetzen kannst? Lerne, Erfolg und Selbstwert voneinander zu trennen. Hör auf, deinen Selbstwert an das zu knüpfen, was du erreicht hast. Es ist in Ordnung zu scheitern. Wer du bist und nicht, was du tust, macht dich wertvoll und liebenswürdig. Zeige deine Verletzlichkeit. Versuche nicht, deine Verletzlichkeit hinter gefährlichen Gewohnheiten wie Perfektionismus oder Alkoholmissbrauch zu verstecken. Wenn du dir unsicher bist, ob es angebracht ist, deine Verletzlichkeit in einer Situation preiszugeben, dreh den Spieß einfach um. Hättest du gerne, dass sich die anderen öffnen? Warum solltest du es dann nicht tun? Besinn dich auf das Wesentliche. Wenn du dich zu sehr über Kritik oder Scheitern ärgerst und davon nicht loskommst, denk einfach daran, wer und was dir wirklich wichtig ist. Alles andere sollte dich nicht zu Fall bringen, sondern als Sprungbrett verwendet werden. Scheitern kannst du immer auch als Teil eines Lernprozesses verstehen. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com.